Schönen guten Morgen an diesem Sonntag, der letzte Sonntag im März schon wieder. Mensch, 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 die Zeit, das Jahr rast dahin und ich hoffe, Sie haben es auch hinbekommen mit der Zeitumstellung, denn eigentlich ist ja jetzt erst 9 Uhr, also nach der Winterzeit. Er hat es auf jeden Fall hinbekommen. Bischof Christian Stäblein ist bei mir. Oder hatten Sie jetzt eine Stunde draußen vor dem Sender gewartet?
Früher, lieber Herr Wittke, da hätte ich gesagt Braunschweig. Weil Braunschweig ist die Atomuhr, die alle Uhren auf den Bahnhöfen steuert und schaltet und eben auch die vielen Funkuhren. Ja. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, ob das heute noch so ist mit Braunschweig. Ich sag jetzt mal Handy. Das schaltet sich nämlich automatisch um. Da konnte jetzt gar nicht schief gehen. Und Eselsbrücke? Früh vor, spät zurück. Also März vor, Oktober zurück. Alles klar?
Nein, das bringt mich nur mehr durcheinander. Ich glaube, wir sollten einfach
loslegen.
Ich weiß
auch gar nicht, ob es nicht eigentlich 11 wäre.
11 jetzt? Ja. Ich habe mir Mühe gegeben. Ja. Ich glaube, nein, es müsste... Ach, legen wir einfach los.
Okay. Wir feiern Gottesdienst im Namen Gottes des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Unsere Hilfe steht im Namen des Herrn, der Himmel und Erde gemacht hat, der Bund und Treue hält ewig und der nicht aufgibt das Werk seiner Hände.
Und es wäre doch 9 Uhr nach Winterzeit. Aber dann kann ich ja froh sein, dass Sie... schon da sind. Oh, ist das alles kompliziert. Tja, wenn doch auch Bundeskanzler Olaf Scholz bei der Zeitenwende nur die Zeitumstellung von Winter auf Sommerzeit gemeint hätte, beziehungsweise meinen müsste, könnte. Aber, Herr Bischof, worauf bewegen wir uns zu? Und ich meine, wir könnten jetzt über die Umwelt sprechen oder die Energienutzung, über Lebensmittel oder den Militärhaushalt und irgendwie hängt ja auch alles miteinander zusammen. Aber sprechen wir tatsächlich vielleicht erst einmal über den Frieden. Wie kann ich für Frieden sorgen, wenn gerade auf mich geschossen wird? Ja,
das ist eine entscheidende Frage und das ist ja das Bedrängende und unmittelbar Furchtbare an dieser Situation. Wir sehen Menschen sterben, wir sehen Menschen im Bombenhagel. Nehmen Sie nur die Stadt Mariupol, es ist unfassbar, wie der russische Potentat das in Schutt und Asche legt. Wir sehen das Leid der Menschen und können nicht eingreifen, weil das die Sache womöglich noch viel mehr verschlimmern würde, auch für die Menschen dort. Ja, es zerreißt einen und all unsere guten Konzepte, und ich meine das ganz ehrlich, langfristig, gewaltfrei, internationales Recht, Frieden, nicht durch Rüstung, sondern durch Partnerschaft und durch gemeinsamen Handel. Es ist so furchtbar, dass uns das gerade irgendwie unter den Fingern zu zerrinnen scheint. Es ist ja nicht falsch, was wir dazu gedacht haben und denken. Und es ist auch nicht falsch, in diesem Moment nach Gott zu fragen, der doch Frieden will. In meiner Jugend hing in vielen Zimmern so ein Bild, darauf war zu sehen, wie ein Mensch im Krieg von einer Kugel getroffen wird und drüber stand, das kennen Sie wahrscheinlich, drüber stand ganz groß, why, warum?
Ja, genau. Ja,
das hatten Sie vielleicht auch. Mhm. Das könnten wir jetzt wieder aufhängen, dieses Bild. Vielleicht als das Bild von der schwangeren Frau aus Mariupol, die da auf der Trage liegt. Ja. Und da steht drüber, why, warum? Und handeln müssen wir trotzdem.
Wie handeln? Wenn gefragt wird, warum, versuche ich mir anzugewöhnen, das immer umzuformulieren und zu fragen, wozu? Wozu passiert etwas? Nicht warum passiert etwas, sondern wozu etwas? Wie kann ich es nutzen? Wie kann ich darauf eingehen? Aber das ist in diesem Fall schwieriger als bei persönlichen Fragen, oder?
Schwieriger als bei persönlichen Fragen. Nun ist das etwas, was wir auch im Moment lernen müssen, dass jemand nochmal, ich sag's jetzt mal erstmal ganz salopp, dass jemand total anders tickt als wir dabei, dass er sozusagen unfassbar brutal und jenseits von jeder Humanität und dem, was wir für Humanität an dieser Stelle sagen würden, einfach so immer weiter vorgeht. An all diesen Bildern, diesem Schrecken und diesem Leid vorbei. Das Wozu lässt sich furchtbarerweise für Putin ja beantworten, wenn man auf diese geostrategischen Ziele und Interessen guckt. Das können wir nun überhaupt nicht in keiner Weise akzeptieren. Ich bleibe aber auch nochmal bei diesem Why, bei diesem Warum, weil es natürlich auch darum geht, dass wir uns mit dem Bösen und warum das ist, und mit dem Bösen meine ich jetzt nicht den Putin, sondern dem Bösen in der Welt, dem, dass Menschen umbringen, weil wir uns damit auch auseinandersetzen müssen und weil wir das ja auch vor Gott bringen und diese Frage, warum, auch mit in den Gottesdienst nehmen.
Herr Bischof, Sie hatten mir letzten Sonntag den Film Honecker und der Pastor im ZDF empfohlen, der am Montag, vergangenen Montag gelaufen ist. Sehr schmackhaft gemacht und ich habe mir den noch angeschaut und teile Ihre Begeisterung. Wirklich klasse Film, weil ich finde, weil er so ausgewogen ist. Ich bin immer hin und her gerissen worden. Dachte so, ja, doch, man muss auch jemandem wie Honecker verzeihen. Man sieht ja auch so in dem Film, dass er auch nur ein Mensch ist. Und dann dachte ich wieder, nee. Also, ich könnte mit so einem Menschen, der solche schrecklichen Dinge zu verantworten hat und keine Reue zeigt, gemeinsam nicht an einem Tisch sitzen und essen. Und gerade in der aktuellen Situation habe ich mich dann gefragt, selbst wenn jetzt, heute Frieden einkehren würde in der Ukraine, selbst wenn, wie würden die Menschen damit umgehen können, dass ihre Liebsten gerade getötet worden sind, unwiederbringlich und wofür?
Also ich finde, der Film zeigt stark, was Gräben sind, wie man damit umgehen kann. Sie haben das gesagt, miteinander essen, also beieinander sein. Ich würde sagen, ohne dass man verzeihen muss. Das zeigt der Film auch.
Ja.
Das Leitmotto, warum diese Pfarrfamilie Holmer da Honecker und Margot Honecker und Erich Honecker aufnimmt, das Leitmotto dafür ist ja nicht, du musst mal eben verzeihen. Das kann man in solchen Momenten vielleicht gar nicht. Das überlassen wir mal Gott. Das Leitmotto heißt, niemand wird abgewiesen, der Hilfe braucht. Niemand wird aufgegeben. Barmherzigkeit bleibt. Barmherzigkeit bleibt. Ich finde, das ist sehr eindrücklich, wie der Film zum Glück nicht so viel Kitsch daraus macht aus der Entfernung, sondern ein Ringen. Ein Ringen für die Familie. Und als die Frau Holmer dann Frau Honecker fragt, ob sie hätte schießen lassen. Ein eisiger Moment. Ein sehr aktueller Moment und sehr berührend.
Was sie geantwortet hat, schauen Sie sich es gerne nochmal an. Den Film gibt es nach wie vor in der ZDF-Mediathek, Honecker und der Pastor. Herr Bischof, heute weiß ich schon, welcher Sonntag im Kirchenjahr ist, weil heute können wir ein kleines Jubiläum feiern. 2 Jahre Gottesdienst im Gespräch, ja, denn unser erster Gig, wie ich ihn immer abgekürzt nenne, unser erster Gig hat am Sonntag Letare stattgefunden und ich wusste noch, es ist irgendwann im März gewesen und ich habe dann nochmal nachgeschaut und nachgesehen und nachgehört und es ist tatsächlich der Sonntag Letare gewesen vor 2 Jahren. Wir können uns also gegenseitig gratulieren. Herzlichen Glückwunsch Ihnen zum Gottesdienst im Gespräch, 2-Jährigen. Wofür steht aber dieser Sonntag Letare?
Vielen Dank erstmal für die Erinnerung. Das hatte ich jetzt tatsächlich nicht präsent. Letare allerdings ist wahrscheinlich fast immer im März. Ob Ostern früh ist oder spät, der März ist lang und Letare ist der drittletzte Sonntag vor Ostern. So wird es eigentlich nie ausgedrückt, sage ich jetzt mal. Es ist eben Passionszeit und Letare, wissen wir jetzt schon seit einer Weile, ist wie alle diese Sonntagsnamen ganz oft Latein. Heißt, freut euch. Und bevor jetzt jeder zu Recht denkt, das passt ja nun gar nicht im Moment, lese ich mal den ganzen Vers, aus dem dieses freut euch der Anfang ist. Das ist ein Vers aus dem Jesaja-Buch, Jesaja 66. Freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie alle, die ihr sie lieb habt. Sie, die Stadt Jerusalem. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. Und wenn man sich jetzt klar macht, dass Jerusalem in diesem Moment, als dieser Spruch gesagt worden ist, wahrscheinlich eine total zerstörte Stadt war, aus der das Volk Israel ja erstmal weggeführt worden war und dann wieder zurückgekommen ist. Und dann war diese Stadt, damals hat das eben alles noch viel länger gedauert, über Jahrzehnte zerstört. Und dann wird gesagt über dieser Stadt, freut euch mit Jerusalem und seid fröhlich über sie alle, die ihr sie lieb habt. Siehe, ich breite aus bei ihr den Frieden wie einen Strom. Dann ist das genau das, was Passionszeit meint. Das Leid sehen und auch schon sehen, wie Gott es wieder verwandeln wird.
Hoffnung spricht aus diesen Worten. Ich bin gespannt, wie sich das jetzt in der Bibelstelle niederschlägt.
Wir haben ein paar Verse von Paulus heute. Brief an seine Lieblingsgemeinde in Korinth, in diesem Fall der 2. Brief. Lieblingsgemeinde, sagt man so, aber eben auch eine, mit der er ganz viel im Streit war, in der ganz viel Streit war. Er hat wahrscheinlich viel mehr Briefe hingeschrieben, als wir heute noch haben. Also im Neuen Testament finden sich zwei Briefe an die Gemeinde in Korinth. Ich lese ein paar Verse aus dem Anfang des zweiten Briefes. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Bedrängnis, damit wir auch trösten können, die in allerlei Bedrängnis sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Werden wir aber bedrängt, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Werden wir getröstet, so geschieht es euch zum Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so habt ihr auch am Trost teil.
Also mich hat die Bibelstelle jetzt durchaus ein bisschen verwirrt bei Loriot. Oder mit Loriot würde ich wahrscheinlich sagen, also was ist jetzt Trumpf? Also was ist wer wird jetzt Trumpf? Von wem?
Trost ist Trumpf, lieber Wicke. Ja, okay. Trost ist Trumpf, wenn Sie schon so fragen. Naja, und ich verstehe Ihre Verwirrung. Man muss sich so ein bisschen in diese Sprache hineindenken.
Ja.
Und wenn ich es jetzt zusammenfassen sollte,
ja, ne?
Weil Sie sagen, Sie sind so verwirrt, dann würde ich schon sagen, es wird auf eine sehr tiefe Weise etwas zum Ausdruck gebracht, was der Volksmund unter geteiltes Leid ist halbes Leid kennt.
Okay.
Aber auf eine eben tiefe Weise, weil es kommt schon nochmal drauf an, wie man das Leid teilt und dass man das in der Trosterfahrung tut, die durch Jesus Christus kommt. Also das ist sozusagen das, was dann im Leidteilen und im Trostteilen, den ich erfahren habe und den ich weitergebe, sozusagen das eigentlich Starke ist. Vielleicht muss man sich mal den Rahmen doch hier vor Augen führen. Also das ist natürlich geschrieben, ich habe das vorher ja angedeutet, in diesen Auseinandersetzungen, die es da zwischen der Gemeinde in Korinth und Paulus, aber auch innerhalb der Gemeinde gibt. Aber es ist geschrieben auch in dem großen Kontext, dass die Antike, die Zeit Jesu, die Zeit des Paulus, eine unfassbar grausame Zeit ist. Wenn man sich das mal vor Augen führt, Kreuzigung gehört sozusagen zum Alltagsgeschäft zur
Tagesordnung
der römischen Herrschaft dazu. Mhm. Die Verfolgung, das Foltern in Weisen, die wir uns fast nicht mehr vorstellen können, wie Menschen miteinander umgegangen sind. Ich sage jetzt mal fast nicht mehr, weil wir das ja im Moment ganz, ganz schrecklich und aktuell vor Augen haben. Das gehört damals einfach mit zum Alltag und es gehört eben für die verfolgten Christinnen und Christen auch so fast zum Alltag dazu. Und da hinein von Leiden zu reden, also wir reden jetzt wirklich von Leiden an der Stelle, da hinein davon zu reden, dass das tröstet, dass Christus diese Leiden auch erfahren hat und dass er dieses Leid mit uns teilt und dass dieser Trost, dass er das Leid teilt, ein Trost ist, den ich weitergeben kann, wenn ich leide, an die, die auch leiden. Und dass uns das verbindet und dass uns das stark macht, weil wir auch wissen, dass Christus dieses Leid überwunden hat. Das wirkt jetzt wieder wie so ein Gedankengang, wo Sie sagen können, das verwirrt Sie ganz. Aber das ist die Logik da drin.
Das finde ich aber ist eine große Fallhöhe. Und ich kann mich da gut mit den Menschen verbinden, die sagen, Moment. Hm. Was ist das für ein Trost, einfach nur in Anführungsstrichen vielleicht auch nur zu denken, da ist jetzt jemand für mich gestorben und gekreuzigt worden und das tröstet mich jetzt, dass Freunde, Bekannte, Verwandte, Familienangehörige sterben oder gefoltert werden oder dass ich Leid erfahren muss. Wo kommt da für mich der spürbare Trost her? Der spürbare Trost.
Ja. Also jetzt fange ich mal wieder da an, wo ich eben angefangen habe mit dem Saloppen. Geteiltes Leid ist halbes Leid, habe ich jetzt mal so daraus gesagt. Leid teilen nimmt Leid und gibt Trost. Ich übersetze es mal so. Und dann gibt es ja immer die sagen, nee, also jetzt hör mal auf, geteiltes Leid ist doppeltes Leid. Ja, weil was sollen daran noch trösten, wenn jetzt der Nächste auch noch mitleidet? So, ja, also so haben sie es mir jetzt davor gehalten. Ja. Und da würde ich sagen, jetzt muss ich immer wieder für mich selber gucken, was tröstet eigentlich? Was jetzt mal einmal im tiefsten Innern geguckt, was tröstet mich? Na, dann tröstet mich erstmal im Leiden, dass ich darauf vertrauen kann, geborgen zu sein, glaube ich. Also so diese ganz Urbilder von Trost, dass jemand mich hält, dass jemand mich in den Arm nimmt, dass jemand einfach da ist. Mhm. Und dann tröstet, glaube ich, auch sehr elementar in diesem Moment, dass der oder die das machen, selber auch etwas von diesem Leid wissen. Und nicht nur so sagen, wird schon wieder gut.
Dass sie sich einfühlen.
Und nicht nur ein billiges Vertrösten oder ein wird schon irgendwie, sondern dass ganz tief darin zu spüren ist, dass die Person, die das tut, mir in diesem Leid nahe ist und ein gutes Stück voran. Und dieses Gefühl haben wir oft, mindestens, ich habe ja jetzt so diese Urmomente angesprochen, von unseren Eltern, die ja nicht nur deshalb uns trösten konnten, weil sie ein bisschen größer sind, sondern weil sie etwas davon wussten, was das heißt, zu weinen. Und dieses Gefühl entsteht erst recht da, wo Gott sagt, ich kenne dein Leid. Ich bin nicht nur da oben und sagt, es wird schon gut, Trost ist hier nicht vertrösten auf später, sondern der sagt, ich kenne dein Leid und ich gehe mit dir da durch, denn ich bin da durchgegangen. Und daraus entsteht auch die Hoffnung und das Wissen und er ist da durch. Und wir kommen auch da durch. Und dann kommt Paulus ja zu diesem steilen, fast schon absurden Gedanken. Und wenn wir Bedrängnis haben, dann wissen wir schon mal, das ist, damit wir getröstet werden, damit sozusagen aus diesem Leiden der Trost noch ein bisschen stärker wird. Das darf man auch nicht als Leidensverherrlichung verstehen, sondern als Ausdruck dieser unglaublichen Gewissheit. Selbst wenn ich in dieses Leiden hineinkomme, selbst wenn ich diesen Trost brauche, weiß ich schon, durch diesen Gott komme ich auch darüber hinaus.
Danke. Ich kann den Gedankengang jetzt deutlich besser nachvollziehen und wünsche jedem und jeder, dass sie und er diesen Trost für sich ganz persönlich empfinden kann. 4,5 Wochen Krieg, Herr Bischof. Das kommt einem auf der einen Seite unheimlich lang vor. Auf der anderen Seite haben wir, glaube ich, alle das Gefühl, das ist erst der Anfang von langen Unsicherheiten, Sorgen und sogar Angst, nicht nur in der Ukraine. Wir sind bei der Fürbitte.
Gott, wir bitten dich für die Menschen in der Ukraine. Gib ihnen Kraft. In all ihrem Leid, gib ihnen Stärke. Und für uns bitten wir auch, Gott, zeig uns den Weg, gib uns einen langen Atem zum Frieden.
Amen. Wissen Sie, wovor ich gerade besonders Angst habe? Ich habe Angst, mich zu gewöhnen. Ich meine, sich auf etwas einzustellen und einen Umgang zu finden, auch und gerade mit etwas Schrecklichem, das ist ja durchaus gut und richtig und wichtig und in Ordnung, weil man sonst an solchen Dingen ja auch ganz schnell zerbrechen kann. Aber ich möchte mich einfach nicht daran gewöhnen, dass Menschen durch einen Krieg sterben, dass Kinder aus bekloppten Gründen traumatisiert werden, dass Menschen aus ihrer Heimat fliehen müssen. Ich möchte mich nicht daran gewöhnen.
Nein, bitte nicht gewöhnen. Nicht an Leid gewöhnen. Nicht den Trost dazu benutzen, dass wir uns an Leid gewöhnen. Gott segne dich und behüte dich. Gott lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Gott erhebe sein Angesicht auf dich und schenke dir Frieden. Amen.
Herr Bischof, was ganz anderes. Heute Abend werden in Hollywood, in Los Angeles, die Oscars verliehen. Die Filmbranche feiert. Und seit vielen, vielen Jahren schaue ich mir das live im Fernsehen an und schlage mir die Nacht um die Ohren. Und in diesem Jahr ist sogar eine Rede von Präsident Zelensky angekündigt. Und die Oscarverleihung ist schon immer auch eine politische Veranstaltung gewesen oder ist zumindest für politische Statements genutzt worden. Aber dass der Präsident eines sich im Krieg befindenden Landes dort zugeschaltet wird, ich glaube, das hat es noch nie gegeben. Und ich weiß auch nicht, ob ich das wirklich gut und angemessen finde. Nicht, dass immer mehr Realität und Wirklichkeit auch verschwimmen und dadurch eine gewisse Relativierung, Verharmlosung, Abschwächung oder auch eben Gewöhnung dadurch entsteht. Also ich bin gespannt. Aber Sie schauen die Oscar-Verleihung vermutlich nicht.
Nee, ich hoffe, ich kann schlafen nach der Uhrumstellung.
Ja.
Ist das ja, ne?
Ja, ist ja auch so eine Stunde geklaut worden.
Ich hoffe, Sie verpassen die Sendung nicht. Wenn man so rechnet wie Sie, werden Sie zu spät kommen. Aber ich verstehe Ihre,
das nicht
aber hin. Jetzt nochmal im Ernst, ich verstehe Ihre Bedenken.
Ja.
Ich hoffe, man wird dafür sorgen, dass der Krieg in der Ukraine dann nicht zu einem Medienevent wird, dass die Verleihung noch ein wenig schauriger macht. Also, Sie werden es mir erzählen.
Ja.
Und auch, welcher Film gewonnen hat. Gibt es denn einen Favoriten,
Herr Wittke? The Power of the Dog ist ein Favorit. Ich habe den tatsächlich nach der Hälfte ungefähr ausgemacht, weil er mich in eine so schlechte Stimmung versetzt hat. Und ich mache das wirklich selten. Aber das war, nee, das tat mir gerade in der jetzigen Zeit nicht gut. The Power of the Dog. Ist ein Beziehungsdrama im Wilden Westen mit Benedict Cumberbatch in der Hauptrolle. Also der könnte gerne einen Oscar für den besten Hauptdarsteller bekommen. Also ich gehe mit und hoffe und drücke die Daumen für die West Side Story. Die geht zwar auch nicht gut aus, aber ist ein ganz toller Film. Steven Spielberg neu verfilmt. Ah, da geht mein Herz auf.
Ich wünsche Ihnen eine gute Nacht und hoffe, dass Sie es nicht verpassen.
Dankeschön. Sie hören Gottesdienst im Gespräch auf Ihrem Radio Paradiso und wir wünschen Ihnen einen schönen, einen in der Nacht glamourösen Sonntag und vor allem friedvollen Start in die neue Woche.
Genau. Segen und Frieden Ihnen.